Herzlich willkommen zu der Fußballkommentator. Und jetzt kommt es: International. Ein neues Format, das diese Woche zum ersten Mal an den Start gehen wird. Und wie der Name es schon sagt, konzentriere ich mich in dem Format mehr auf die europäischen Wettbewerbe unter der Woche. Natürlich auch weiterhin mit dem Schwerpunkt die Spiele mit deutscher Beteiligung. Aber ich werde auch rückblicken auf ausgewählte Partien aus der Champions League, aus der Europa League und ab dem Halbfinale auch von der Conference League. Warum erst bei der Conference League ab dem Halbfinale? Weil ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich nicht überall sein kann und ich muss mich ja auch ein bisschen auf dieses Programm vorbereiten. Und da lege ich dann natürlich auch Schwerpunkte und die liegen nun einmal international auch eher auf der Champions League und auf der Europa League. Wie sieht das Programm eines der Fußballkommentator international aus? Und diese Woche natürlich mit den Viertelfinalspielen der Champions League und auch den Viertelfinalspielen der Europa League. Und da gibt es jede Menge zu sagen. Ich werde also in Zukunft auch nicht mehr nur über die Spiele der deutschen Mannschaft berichten oder eine Rückschau halten, sondern auch kurz auch aus ausgewählten Spielen ohne deutsche Beteiligung. Ja, das ist das Konzept von der Fußballkommentator international. Ihr müsst aber auch nicht verzichten in einem international auf meinen Ausblick auf den Spieltag der Bundesliga. Das wird diese Woche der 29. Spieltag sein. Und das heißt, ihr dürft euch auch wieder auf meine Tipps zu den diversen Spielen am Wochenende in der Bundesliga wieder freuen. Ja, legen wir doch mal los mit diesem neuen Format und fangen wir mit der Europa League an, aus dem ganz einfachen Grund, dass die top aktuell ist. Heute Abend waren die Viertelfinale-Hinspiele in der Europa League. Und ehe wir zu Bayer Leverkusen kommen, kommen wir dann doch zu dem Ausrufezeichen in diesem Europa League Viertelfinale. Und zwar Liverpool gegen Atalanta Bergamo. Und da hat uns dann schon ein recht überraschendes Resultat erreicht. Und zwar verlor die Klopp-Elf an der Anfield Road klar und deutlich mit 0:3 gegen Atalanta Bergamo. Und da rächt es sich jetzt ein bisschen, dass Jürgen Klopp in der Startformation umgestellt hat, einige Spieler draußen gelassen hat und mit einer besseren B11 angetreten ist. Und das ging ganz gehörig schief. Warum? Nun, weil Atalanta Bergamo ganz offensichtlich diesen Wettbewerb ein bisschen ernster nimmt als Jürgen Klopp selbst. Kann man es Jürgen Klopp verübeln, dass er die Europa League vernachlässigt? Nun, man kann sagen ja und nein. Ja, deswegen, weil man natürlich weiß, dass es die letzte Saison von Jürgen Klopp in Liverpool sein wird. Und da ist es natürlich naheliegend, dass er sich sehr gerne von der Anfield Road mit der Meisterschaft verabschieden möchte. Und wer die englische Liga ein bisschen kennt und auch die englischen Fans ein bisschen kennt, der weiß, dass denen der Sieg in der Premier League Platz 1, die Meisterschaft, sogar wichtiger ist als irgendein internationaler Titel, wichtiger als die Champions League und wohl auch wichtiger wie die Europa League. Und so kann man das wohl erklären, dass Jürgen Klopp nicht sein bestes Team hier ins Rennen geschickt hat und sich doch lieber auf die Meisterschaft konzentriert, auf diesen Dreikampf an der Spitze mit Arsenal und Manchester City. Ja, nein, kann man aber sagen, weil mit Sicherheit die Fans an der Anfield Road, die ihr Eintrittsgeld auch bezahlt haben für dieses Europa League-Spiel, natürlich auch enttäuscht sein werden nach diesem 0:3. Natürlich ist es noch nicht so, dass die Klopp-Elf ausgeschieden ist. Es gibt ja noch das Rückspiel in Bergamo. Und es ist ja nicht so, dass Liverpool nicht die Klasse hätte, das Ganze nochmal herumzudrehen. Aber mit Blick auf die Priorität von Jürgen Klopp ist es aber nicht unbedingt wahrscheinlich, dass es nächste Woche in Bergamo wirklich noch zu einem Weiterkommen der Reds kommen wird. Und das ist einerseits natürlich dann auch schon auch eine Enttäuschung für die Fans, weil die hätten sich natürlich auch über einen Europa League Titel gefreut und vor allem die Fans heute Abend hätten sich auch darüber gefreut, wenn sie etwas Erfreulicheres gesehen hätten als dieses 0:3 gegen Atalanta Bergamo, die natürlich damit ein Ausrufezeichen gesetzt haben, die natürlich damit ihre Ambitionen auf das Halbfinale massiv unterstrichen haben. Und man weiß, in dieser Saison ist Bergamo auch zu Hause eine richtige Bank. Und das wird sehr, sehr schwer für Liverpool in der nächsten Woche, diese Situation, diesen Stand nochmal umzudrehen. Und Atalanta wird natürlich alles daran tun, weil denen wäre ein Halbfinale in der Europa League natürlich schon sehr wichtig und auch etwas, was sie erreichen möchten. Das behalten wir also im Blick, wie das nächste Woche in Bergamo ablaufen wird. Aber es sieht nicht so aus, als wenn sich die Reds noch allzu große Hoffnung machen könnten auf einen internationalen Titel. Und wie schon erwähnt, halt die Konzentration dann eben auf der Meisterschaft liegen wird. Dann kommen wir natürlich zu dem Spiel mit deutscher Beteiligung. Bayer Leverkusen gegen West Ham United. Ja, und was soll man zu diesem Spiel großartig sagen? Man, ein paar Zahlen, die ich auch schon im Blog erwähnt hatte. Bayer Leverkusen mit 33-1 Torschüssen. Allein diese Statistik sagt alles über dieses Spiel aus. Die Bayer Leverkusen hatte über 70% Ballbesitz. Die haben dominiert, hatten mehr Ecken, haben eine Passquote von 91%, haben um die 750 Pässe gespielt. Und am Ende muss man sagen, ist dieses 2-0 eigentlich nicht mal annähernd ein Ausdruck der absoluten Dominanz, die Bayer Leverkusen ausgestrahlt hat. West Ham war nur in der Bayer Arena zum Verteidigen in der Hoffnung, eventuell mit dem Parken des Busses, wie man so sagt, ein 0-0 vielleicht in Leverkusen zu erreichen. Oder aber, wie es José Mourinho ja gelungen war, gegen Leverkusen im vergangenen Jahr ein 1-0 rauszuholen, das dann auch im Rückspiel Bestand hielt in der Bayer Arena und so weiterkam. Auch Borussia Mönchengladbach hat es diese Saison geschafft gehabt, eine 0-0 gegen Bayer zu erreichen. Also vom Konzept her natürlich keine falsche Idee, eher defensiv anzutreten, aber das war schon extremst harmlos, was West Ham nach vorne gezeigt hat. Ein einziger Torschuss, das reicht natürlich nicht, um in der Bayer Arena irgendetwas mitzunehmen. Aber was soll man noch über diese Bayer Elf sagen, auch wenn sie sich knapp 80 Minuten natürlich schwer getan hat, diesen Abwehrbus da aus dem Tor wegzubekommen. Aber im Gegensatz zur letzter Saison, wo ihnen das in beiden Spielen, zum Beispiel gegen Rom, nicht gelang, hatten sie diesmal mal wieder die Geduld zu warten, bis sich die Gelegenheit erging. Und das waren zwei Dinge, die hier entscheidend waren. Erstens natürlich diese beiden Standards, die zu den Toren in der 81. und in der Nachspielzeit geführt haben, und die schlauen Wechsel von Xavi Alonso, der einfach mal Hofmann und Boniface gebracht hat für Adli und Schick, und beide Joker stachen nach Standardsituationen und sicherten Bayer Leverkusen den hochverdienten 2-0 Sieg am Ende. Auch wieder mal, weil Bayer Leverkusen bis zum Schluss die Geduld bewahrt hat, bis zum Schluss daran geglaubt hat und wusste, dass früher oder später irgendeines dieser Werkzeuge, also dieser Spieler, mit Sicherheit noch treffen würde. Und das war dann auch so. Die Bayer Arena natürlich in bester Laune. Und auch die Fans vor dem Bildschirm mit Sicherheit größtenteils in bester Laune. Und für alle, die meinen, dass ich da ein bisschen parteiisch bin, und das gebe ich auch zu, mit Bundesliga-Beteiligung ist es ganz klar bei mir mit Objektivität nicht ganz vorbei, einigermaßen vorbei. Da bin ich natürlich schon eher auch auf Seiten des Bundesliga-Vertreters. Und wie gesagt, bei Leverkusen mit einer herausragenden Leistung heute Abend und einem hochverdienten 2-0-Sieg. Was sagt uns das jetzt fürs Rückspiel? Nun, eins ist auf jeden Fall sicher: West Ham United muss mindestens zwei Tore schießen. Und diese Tore werden sie natürlich nicht erzielen, indem sie wieder den Bus parken oder extrem defensiv spielen. Früher oder später, wenn es länger 0-0 stehen sollte oder vielleicht Bayer Leverkusen sogar in Führung gehen sollte, dann kann bei West Ham United es so sein, dass man wirklich alles nach vorne wirft. Das kann natürlich dazu führen, dass das Stadion auch mitgeht, dass vielleicht West Ham auch sogar in Führung geht. Alle möglichen Szenarien sind zu beachten, die da möglich sind. Aber man sollte auch beachten, wir haben ja jetzt gerade von diesen Werkzeugen gesprochen, von diesen Möglichkeiten, die ein Xavi Alonso hat. Auch diese enorme Tiefe im Kader hat man heute wieder gesehen, wenn man die Möglichkeit hat, einen Schick runterzunehmen und einen Boniface zu bringen, dann zeugt das und schon von einer großartigen Tiefe in diesem Kader, aber das wissen wir bereits und heute hat es sich wieder gezeigt, dass in dieser Toolbox wirklich für jede Situation irgendetwas drinsteckt und dass, wenn es eben nicht aus dem Spiel herausgeht, dann bringen es eben Standards und so war es dann auch wieder heute und auch im Rückspiel ergeben sich gute Möglichkeiten, wenn West Ham aufmachen muss. Wir kennen ja die flinken Spieler, Wirtz ist schnell, Frimpong ist schnell, wenn man einen Teller noch vielleicht bringt, ist da auch Geschwindigkeit dabei und so werden sich ja auch in London für die Leverkusener viele Umschaltmomente mit Sicherheit ergeben und dann wird es wirklich schwer für West Ham, dieses 2:0 im Rückspiel aufzuholen. Wollen wir aber nicht zu euphorisch sein, es gab schon jede Menge Überraschungen in Rückspielen und das wollen wir auch hier in diesem Rückspiel nicht ausschließen. Allerdings fällt es schwer, sich vorzustellen, wie West Ham die Möglichkeiten jetzt haben will, in diesem Rückspiel Bayer Leverkusen noch die Tür zum Halbfinale auf die Nase zu schlagen. Wir drücken weiterhin die Daumen für Bayer Leverkusen, das in der Europa League dann nächste Woche das nächste Fest ansteht und das Halbfinale gebucht werden kann. Dann gab es ein rein italienisches Duell und da sieht es für den AC Milan jetzt nicht ganz rosig aus. Sie haben mit 0:1 das Heimspiel gegen AS Rom verloren. Milan hat versucht und alles getan, um noch diesen mindestens ein Unentschieden zu erreichen. Aber am Ende ist AS Rom mit diesem 1:0 im Rücken natürlich einen guten Schritt weiter Richtung Halbfinale. Aber ein 1:0 kann auch ein sehr dünner Vorsprung sein. Und deswegen bleibt da im Halbfinale weiterhin alles offen. Das gilt auch für die Partie Benfica gegen Marseille. Benfica gewann dieses Spiel heute Abend mit 2:1 und hat eine gute Basis gelegt für das Rückspiel. Aber man weiß auch von Marseille, dass sie zu Hause im Velodrom immer zu Top-Leistungen fähig sind und da ist ein 2:1 dann auch eigentlich nichts Schlechtes, aber jetzt auch keine warme Kuscheldecke, unter der man es sich bequem machen muss. Nein, da muss Benfica weiterhin hellwach bleiben, damit es in Marseille kein böses Erwachen gibt. So viel also zur Europa League. Dann kommen wir auch schon zur Champions League. Ja, und wer uns gesagt hätte, oder zumindest mir gesagt hätte, dass in den Viertelfinalspielen am Dienstag und am Mittwoch dieser Woche insgesamt 18 Tore fallen würden, da hätte ich unglaublich mit dem Kopf geschüttelt. Die Paarungen gaben jetzt nicht unbedingt Anlass dazu, dass ein Torreigen zu erwarten war, aber, und das ist das Schöne am Fußball, man wird natürlich auch mal negativ überrascht, aber hier gab es dann die positive Überraschung. In den vier Spielen fielen tatsächlich 18 Tore, satte 18 Tore und das bei Paarungen wie Arsenal, Bayern München, Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid, Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona. Partien, von denen man vielleicht ausgehen konnte, dass sie eher mit weniger Toren auskommen werden, auch taktisch gesehen. Aber nein, das schien keine große Rolle diesmal zu spielen. Die Mannschaften wollten nach vorne spielen, haben es getan und so gab es vier tolle Spiele zum Auftakt der Viertelfinale der Champions League. Ja, kommen wir sofort zu den Bayern, die in London beim FC Arsenal angetreten sind. Und viele Experten hatten vorausgesagt, dass die Bayern wohl in London nicht sehr viel Land sehen würden beim aktuellen Tabellenführer des FC Arsenal. Bisher war es ja meist umgekehrt. Wenn die Münchner aufgekreuzt sind in der Champions League beim FC Arsenal, dann bedeutete das für die Gunners selten Gutes. Da gab es auch schon mal satte Klatschen. Aber das schien gestern im Bereich des Unmöglichen zu sein, also vorgestern, im Bereich des Unmöglichen zu sein. Eher hatte man Arsenal als Favorit ausgemacht und Arsenal wurde dieser Favoritenrolle in den ersten knapp 20 Minuten auch durchaus gerecht. Saka brachte Arsenal früh mit 1-0 in Führung. Auch danach spielten die Gunners auf das 2-0, das sie dann aber liegen ließen. Und dann gab es einen einzigen Fehler im Aufbau der Gunners und schon waren die Bayern da. Leroy Sané nahm das dankend an, spielte auf Goretzka, der einen Traumpass auf Gnabry spielte und plötzlich stand es nach 18 Minuten quasi aus dem Nichts 1-1. Ja, und das muss man den Bayern natürlich nicht dann zweimal sagen. Ab da waren sie wirklich dann auch im Spiel und machten einen guten Eindruck, waren dann auch teils sogar die bessere Mannschaft. Und so war es dann auch nicht verwunderlich, dass die Bayern in Führung gehen sollten nach ungefähr 32 Minuten. Man muss dazu auch sagen, dass die Bayern genau das richtige Mittel gefunden hatten gegen hochstehende Gunners, die wirklich offensiv ausgerichtet waren, die teils sogar wütende Angriffe, vor allem nach dem 1-1 gezeigt haben. Die Bayern blieben aber cool, nutzten die schnellen Umschaltmomente und so war es dann auch ein schneller Umschaltmoment, der zum 2-1 führte. Wieder war es ein Ballverlust der Gunners, den diesmal Sané genutzt hat, der im Mittelfeld an den Ball kommt und dann ein tolles Solo hinlegt im Strafraum. Kann er nur durch einen Foul gebremst werden und Harry Kane, wer auch sonst, unter den Buhrufen natürlich der Arsenal-Fans, blieb er trotzdem kalt wie ein Londoner Regentag und versenkte das Leder rechts unten zur Führung für die Bayern, die sie dann auch bis zur Halbzeit halten konnten. Dann auch in der zweiten Halbzeit muss man sagen, dass die Bayern das Spiel teilweise gut kontrolliert haben, immer wieder diese Umschaltaktionen und dann auch Möglichkeiten liegen gelassen haben, um vielleicht sogar mit 3-1 in Führung zu gehen. Und dann schlugen die Gunners dann doch noch zu, und zwar in einer ganz klassen Aktion, wo vor allem Gabriel Jesus die komplette Bayern-Abwehr sensationell genarrt hat. Das war eine tolle Szene, das muss man wirklich zugeben. Und dann spielt er links raus, wo dann Trossard einläuft und keine Mühe mehr hat, links unten zum 2-2 auszugleichen. Ja, danach versuchte der FC Arsenal zwar nochmal Druck auf die München auszuüben. Man konnte ihnen ansehen, dass sie versucht haben, noch das 3-2 zu erzielen. Am Ende war es aber so, dass sie froh sein konnten sogar, dass es 2-2 blieb, weil Kingsley Coman in der Nachspielzeit eine unwahrscheinlich große Chance hatte, als er frei im Strafraum toll angespielt wird, aber sein Schuss dann am Pfosten hängen bleibt. So hätte es für den FC Arsenal sogar einen schlimmen Abend werden können. So aber bleibt es bei diesem 2-2. Aber auch damit können die Münchner sehr gut leben. Sie haben ein viel besseres Resultat erreicht, als die meisten ihnen zugetraut hatten. Und natürlich jetzt nächste Woche am Mittwoch in der Allianz Arena mit dem Fans im Rücken ist den Bayern natürlich mal wieder alles zuzutrauen. Weiter sind sie natürlich lange noch nicht. Dazu ist der FC Arsenal einfach zu stark in dieser Saison. Aber auf jeden Fall haben sie sich ein bisschen überraschend sämtliche Chancen fürs Rückspiel offen gelassen. Und da muss man wirklich sagen, dass die Bayern den Fokus auf der Champions League hinbekommen, mit Thomas Tuchel zusammen eine gute Taktik hatten und ein gutes Spiel abgeliefert haben und deswegen auch in diesem Wettbewerb vielleicht noch doch länger drin bleiben. Ein Wahnsinnsspiel gab es dann in Madrid. Im Bernabeu gab es eine regelrechte Schlacht zwischen Real Madrid und Manchester City, die am Ende 3-3 endete. Die Anfangsphase war schon ziemlich torreich, weil es stand nach 14 Minuten 2-1 für Real Madrid. Dabei hatte es so gut begonnen für City. Bernardo Silva brachte die Citizens mit 1-0 in Führung. Dann drehte Madrid auf mit Canavinga und Rodrigo. Dann stand es nach 15 Minuten 2-1 für die Königlichen. Das war auch der Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit kulminierte das Ganze dann in noch besseren Aktionen und noch mehr Toren. Zuerst konnten die Citizens schon wieder das Spiel dann drehen, diesmal in ihre Richtung wieder. Zuerst Foden mit dem Ausgleich, kurz danach Guardiol, dann sogar mit der Führung für Manchester City. Das hatte Real Madrid aber nicht auf sich sitzen lassen und Fede Valverde konnte dann 10 Minuten vor Schluss noch das 3:3 erzielen. Ein sensationelles Spiel mit sehr vielen guten Aktionen, vielen Torszenen. Ja, und ein 3:3, ich glaube, das haben wirklich nur die wenigsten von uns vorhergesagt. Natürlich kann man jetzt spekulieren, für wen ist das die bessere Ausgangssituation. Man wird natürlich sagen, ja, natürlich für Manchester City mit einem 3:3 im Rücken geht es sich natürlich leichter zu Hause vor eigenem Publikum ins Spiel. Aber auf der anderen Seite, und das hat man ja auch im Hinspiel schon gesehen, steht nicht irgendwer. Es ist Real Madrid und denen ist auch in Manchester durchaus zuzutrauen, dass sie da das Halbfinale erreichen können. Auf jeden Fall bleibt die Spannung gewahrt und wir werden dann sehen nächste Woche, wer am Ende ins Halbfinale einziehen wird. Aber das war schon sehr atemberaubend. Dann die Spiele am Mittwoch. Da haben wir den BVB gesehen gegen Atletico Madrid. Und da muss man sagen, die erste Halbzeit für die Dortmunder war eine sehr schwere Halbzeit, um es mal so auszudrücken. Zwei kapitale Böcke in der Abwehr führten dazu, dass Atletico Madrid nach einer halben Stunde 2:0 gegen Borussia Dortmund führte. Man musste das Schlimmste befürchten für die Borussia, aber Atletico zog sich dann immer weiter zurück, und zwar in der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit, und in der zweiten Halbzeit war dann Atletico bei weitem nicht mehr so stark. Das hat aber auch damit zu tun, dass Terzic gut umgestellt hatte bei Borussia Dortmund. Das Mittelfeld war kompakter und deswegen konnte Atletico auch diesen Druck nicht mehr ausüben. Ganz im Gegenteil, Borussia Dortmund kam selbst auch zu vielversprechenden Chancen und schaffte dann tatsächlich den 2:1 Anschlusstreffer durch Allaire, hatte aber davor auch wieder durch Abwehrpatzer Glück gehabt, dass es da zu dem Zeitpunkt nicht schon 0:3 oder vielleicht gar 0:4 gestanden hat. Aber man sollte die zweite Halbzeit jetzt auch nicht zu schlecht reden, weil Dortmund hat sich da viel besser präsentiert, hatte auch noch Gelegenheiten. Es gab einen Lattentreffer in der Nachspielzeit von Julian Brandt, und wenn der sitzt, dann geht Borussia Dortmund natürlich mit einer noch viel besseren Ausgangssituation ins Rückspiel, ins Westfalenstadion. So steht am Ende eine nicht ganz unverdiente 1:2 Niederlage bei Atletico. Und wer die Dortmunder kennt und das Westfalenstadion kennt, der weiß natürlich auch, dass auch dieses Spiel bei weitem nicht gelaufen ist. Aber man kann nur hoffen, dass die Dortmunder dann am Dienstag in der Abwehr besser auftreten. Ansonsten wird es wirklich sehr schwer, noch das Halbfinale zu erreichen. Nun ist Atletico Madrid aber auch keine Übermannschaft. Das hat man gesehen. Gut, die ersten 30 Minuten, aber danach war das Pulver mehr oder weniger verschossen. Und die Madrilenen natürlich haben die Situation bei den Fehlern der Dortmunder ausgenutzt, aber auch einiges liegen lassen. Und so ist es gar nicht auszuschließen, dass Borussia Dortmund nächste Woche mit den Fans im Rücken und auch den Fans an den TV-Geräten vielleicht dieses Spiel noch drehen kann und am Ende vielleicht sogar, wer weiß, tatsächlich im Halbfinale noch landen könnten in der Champions League. Und wenn man die Situation in Dortmund in dieser Saison ein bisschen so analysiert, das habe ich ja auch sehr oft getan, dann muss man sagen, dass ich da Perspektiven auftun, die sich die Dortmunder bestimmt nicht erträumt haben und die nach dem Gezeigten in dieser Saison auch nicht unbedingt darauf hingewiesen haben. Aber der BVB im Halbfinale, es ist nicht völlig unmöglich, aber um es nochmal zu unterstreichen, da muss natürlich dann auch von der Abwehr eine stabilere Leistung kommen, dann ist da noch alles drin. Da kommen wir zum letzten Spiel, auch da war sehr viel los, 5 Tore gab es und am Ende sieht es für Paris Saint-Germain fürs Rückspiel gar nicht gut aus. Eine 2:3 Niederlage zu Hause gegen den FC Barcelona, so war das sicher auch nicht geplant. Mit einer Niederlage nach Barcelona ins Camp Nou zu fahren, ist selten eine gute Sache. Und auch hier sah es zuerst so aus, als wenn PSG die Sache in den Griff bekommen könnte, auch wenn sie in der 37. Minute in Rückstand gerieten. So drehten sie in der zweiten Hälfte innerhalb von 2 Minuten diesen Rückstand in eine 2:1 Führung. Aber Barcelona zeigte seine ganze Klasse, schlug zurück in Form von Rafinha mit dem Ausgleich in der 62. Minute und Christensen gelang dann 13 Minuten vor Schluss sogar noch den Siegtreffer für die Katalanen, die mit einem natürlich komfortabel ist übertrieben, aber mit einem sehr guten Ergebnis ins Rückspiel gehen und im Camp Nou mit einem 3:2 Vorsprung. Also mein ganzes Geld würde ich jetzt nicht unbedingt noch auf Paris Saint-Germain wetten. Aber auch die Franzosen haben Klasse in ihrem Kader. Und so kann sich Barcelona nicht zu 100% sicher sein, dass das Halbfinale schon gebucht ist. Da steht noch jede Menge Arbeit an. Also was kann man sagen abschließend zu diesem Champions League Viertelfinal-Tag? Wie gesagt, fantastische Spiele, tolle Tore, tolle Kombinationen. Man kann nur sagen, wir freuen uns wirklich auf das Rückspiel und drücken natürlich die Daumen, dass im Halbfinale dann vielleicht immer noch Bayern München und Borussia Dortmund im Geschäft sind. So, dann zum Abschluss dieser ersten Ausgabe von Der Fußballkommentator International gibt es dann auch meinen Ausblick auf den 29. Spieltag der Bundesliga und meine Tipps zu den neuen Spielen. Ja, und da hat mich ein User darauf aufmerksam gemacht, also einer der Fans der Seite hat mich darauf aufmerksam gemacht, indem er gesagt hat, so gut wie deine Artikel auch sind, so schlecht sind deine Vorhersagen für den Spieltag. Und da muss ich ihm ganz recht geben. Ich habe jetzt nicht mir die Zeit genommen und mal nachgeschaut, wie oft ich eigentlich da richtig lag oder zumindest in der Tendenz richtig lag. Aber es ist eher selten, dass das vorkommt. Deswegen, liebe Freunde, liebe Fans, liebe Community, bitte, bitte macht keine Wetten auf Basis von meinen Vorhersagen, weil da übernehme ich keine Garantie, das wird nicht gut ausgehen. Also da würde ich wirklich die Finger davon lassen. Da bin ich nicht der Beste. Auch in den Freundesrunden, die wir so haben, auch mit Tippspielen, bin ich meistens der, der übrig bleibt, weil mich niemand im Team haben möchte, weil die Tipps einfach zu grottig sind und meistens nicht stimmen. Aber gut, so ist natürlich auch der Fußball. Wäre natürlich sehr einfach, wenn man immer recht hätte und man immer wüsste, wo es hingeht, dann hätte man vielleicht auch schon ein bisschen mehr Geld in der Tasche, weil dann würde ich natürlich auch bei den Wettanbietern mitmachen, wenn ich fast immer oder meistens richtig liegen würde. Ist aber natürlich nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob das etwas über meine Kompetenz aussagt, aber nun ja, das ist so eine Sache. Da würde ich euch, wie gesagt, nicht empfehlen, auf mich zu hören. Trotzdem werde ich es jetzt wieder versuchen, in der Hoffnung, dass es diesmal ein bisschen besser aussieht für diesen Spieltag. Und da geht es morgen ja schon, oder je nachdem, wann ihr zuhört, und dann ist es ja schon heute Freitag, um 20.30 Uhr geht es ja schon mal los mit der Partie FC Augsburg gegen Union Berlin. Wenn man sich die Tabelle ein bisschen anschaut, ja, dann für wen geht es da wirklich noch um etwas? Nun sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass der Anspruch der Augsburger jetzt unbedingt sein wird, die Frankfurter International auf Platz 6 noch anzugreifen. Aber sie würden sich natürlich auch nicht dagegen wehren, wenn es gelingen würde. Auf jeden Fall muss man jetzt schon sagen, dass es eine tolle Saison der Augsburger ist, egal was jetzt noch passiert. Also damit hätte man nie gerechnet, also ich zumindest nicht. Vielleicht gibt es Wagmutige, die jetzt nicht überrascht sind vom FC Augsburg, aber das dürften mit Sicherheit nicht die meisten sein. Trotzdem ist Augsburg eine dieser positiven Überraschungen, dieser vielen positiven Überraschungen in dieser Saison, und deswegen wollen wir jetzt auch nicht alles aus den Augen hier verlieren, auch wenn Augsburg am Wochenende eine Niederlage zugefügt bekommen hat nach 6 Spielen ohne Niederlage. Ja, Union Berlin, die stehen zumindest im Moment noch ein bisschen jenseits von Gut und Böse, aber naja, 6 Punkte Vorsprung auf den 16. Platz und 7 Punkte auf den 17. Platz, den direkten Abstiegsplatz Köln. Und das 5 Spieltage vor Schluss, glaube ich nicht, dass das schon ein sanftes Ruhekissen ist. Also wenn man ganz genau hinschaut, dann erkennt man, dass es für den 1. FC Union Berlin vielleicht eher noch um mehr geht. Also dieses Polster, das sie haben, auf Platz 16 und 17 zumindest so zu wahren oder vielleicht sogar sich endgültig aus der Abstiegszone zu verabschieden. Und da könnte eventuell schon ein Punkt in Augsburg eine gute Sache sein, weil die abstiegsgefährdeten Mannschaften jetzt auch ja, in der Mehrheit, wenn ich das hier so sehe, jetzt auch nicht unbedingt die leichtesten Gegner haben. Aber natürlich wäre ein Sieg für Union sehr hilfreich. Und wenn man die vergangenen Wochen so schaut, dann kann man dem 1. FC Union Berlin durchaus was zutrauen. Allerdings weiß man auch, wie schwer die Augsburger zu Hause zu spielen sind. Mit der kleinen Euphorie auch im Rücken, mit dieser tollen Saison, mit den Fans im Stadion, ist aber den Augsburgern auch zuzutrauen, dass sie in diesem Heimspiel alles geben und zeigen wollen, dass sie nicht zu Unrecht auf Platz 7 stehen. Also da wird es schon um einiges gehen. Würde man von dem ausgehen, was wichtiger ist, dann wäre es für Union Berlin schon wichtig, wenigstens einen Punkt in Augsburg mitzunehmen, und den traue ich ihnen auch durchaus zu. Wenn ich mich jetzt komplett entscheiden würde, würde ich eher Tendenz unentschieden gehen in diesem Spiel, mit vielleicht leichten Vorteilen für die Augsburger wegen ihrer Heimstärke. Also, hier ist mein Tipp, und wie gesagt, hört bitte nicht darauf. Nochmal zur Wiederholung. Mein Tipp ist also unentschieden mit einer ganz leichten Tendenz Richtung FC Augsburg. Ja, mal gucken, wie schlimm es diesmal wird. Samstag sind wir dann, und da gibt es die Bayern zu Hause gegen den 1. FC Köln. Und ja, was soll man sagen? Eigentlich sind die Münchner ja ganz klarer haushoher Favorit gegen den Tabellen 17. Vom Rhein, der FC, in weiterhin in höchster Abstiegsnot, auch wenn ein kleiner Befreiungsschlag gelang gegen Bochum oder sogar ein etwas größerer auch sogar, weil dadurch ist man wieder bis auf 4 Punkte an Platz 15 ran. Das heißt, die Kölner kommen mit einer gewissen Euphorie nach München. Wenn man natürlich weiterhin das Prinzip der Logik anlegt, dann sollte das eine klare Sache für die Bayern sein, aber das haben wir über die Bayern in der Bundesliga dieses Jahr so oft gesagt, und am Ende ja, gab es dann Überraschungspleiten oder Unentschieden. Also, was soll man sagen? Also, ich gehe einfach davon aus, dass die Münchner einen Teufel tun werden und Bayer Leverkusen auf der Couch zum Meister zu machen. Auch denke ich schon, dass die Bayern ein bisschen an der Ehre gepackt sind, punktgleich mit dem VfB Stuttgart. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es den Bayern egal ist, am Ende dann auf Platz 3 vielleicht sogar nur zu landen. Und deswegen werden sie sich schon auch in den nächsten Spieltagen ein bisschen anstrengen müssen. Und ich sage jetzt einfach mal, dass es einen klaren Sieg der Bayern gibt und dass der FC halt gucken muss, dass er in den letzten verbleibenden Spielen die Punkte bekommt, die er noch braucht, um wenigstens Platz 16 zu erreichen oder vielleicht noch Platz 15. Aber meine Tendenz ist hier natürlich ganz klar Bayern München, mit natürlich immer dieser kleinen Tendenz, es könnte eine Überraschung geben, aber ich glaube es allerdings diesmal nicht. Ich glaube, der Rückenwind aus dem Arsenal-Spiel wird da auch helfen, und man darf ja nicht vergessen, die Bayern spielen dann ja auch nächste Woche am Mittwoch schon wieder in der Champions League. Ob sie sich da jetzt wenig wirklich gegen Köln schonen? Na, ich glaube es nicht wirklich. Die wollen schon Platz 2 festigen, und deswegen sage ich, es gibt eine konzentrierte Leistung und die Bayern gewinnen dieses Spiel. Dann kommen wir zu RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg. Der Trainereffekt ist nach 2 Spielen eigentlich schon wieder ein bisschen verpufft. Nach dem Sieg gegen Werder Bremen, dem 2:0, gab es Ernüchterung am letzten Spieltag zu Hause gegen keineswegs überragende Gladbacher, die das Spiel drehten, zur Pause noch zurücklagen und dann am Ende 3:1 gewonnen haben, und der VfL Wolfsburg dann doch wieder in alte Verhaltensmuster zurückgefallen ist. RB Leipzig kann sich im Moment überhaupt nichts mehr erlauben, was die Champions League angeht. Die sind letzte Woche von 5 auf 4 gerückt auf die direkte Qualifikation für die Champions League, und die wollen die Leipziger, glaube ich, auch nicht mehr unbedingt an Dortmund abtreten. Und da können sie sich gegen den VfL Wolfsburg gar nichts erlauben. Allerdings sind die Leipziger in einer gewissen Hinsicht auch ein bisschen unberechenbar, weil sie gerne auch sehr inkonsequent auch mal sind, wie im letzten Heimspiel gegen Mainz. Da trafen sie das Tor nicht, obwohl sie aus allen Lagen schießen und Ball hatten. Das Tor der Mainz aber wie vernagelt. Und es ist auch nicht das erste Mal gewesen, dass RB Leipzig in dieser Saison Inkonsequenz im Verwerten der Torchancen gezeigt hat. Allerdings gibt es auch andere Spiele von RB Leipzig, wo sie sehr effizient waren und sehr viele Tore erzielt haben. Für mich sind sie klarer Favorit am Samstag gegen den VfL Wolfsburg, und ich würde da auch ganz klar, meine Tendenz ist, dass RB Leipzig dieses Spiel gewinnt. Dann kommen wir zu einer sozusagen der Mannschaften der Stunde. Das ist ganz klar unter anderem der erste FSV Mainz 05, wie die zurückgekommen sind. Eigentlich fast schon als sicherer Absteiger schon abgestempelt. Gab es den Wechsel zu Bo Henriksen und seitdem sind die Mainzer wie verwandelt. Klammern wir vielleicht das 1:8 in München gegen die Bayern mal aus. Aber seitdem geht es steil bergauf mit den Mainzern und durch den Sieg gegen Darmstadt und die zeitgleiche Niederlage der Bochumer beim FC in Köln, ja, sind die Mainzer plötzlich bis auf 3 Punkte am VfL Bochum dran. Und sie haben auch die bessere Tordifferenz als der VfL. Es könnte also durchaus sein, dass nach diesem Spieltag der FSV Mainz auf einem Klassenerhaltsplatz, direkten Klassenerhaltsplatz steht, nämlich auf Platz 15. Dafür bedarf es allerdings eines Sieges schon mal mindestens gegen die TSG Hoffenheim und das wird schwer genug. Die Hoffenheimer ein bisschen schwankend in ihren Leistungen in den letzten Wochen, hatten aber einen relativ überzeugenden Vortrag gegen Augsburg letzte Woche im Heimspiel und mit 3:1 gewonnen. Von den Kräftenverhältnissen her würde ich leichte Vorteile bei den Hoffenheimer sehen, aber so wie der erste FSV Mainz 05 on fire ist, ist den Mainzern durchaus zuzutrauen, gegen die TSG Volldampf auf Sieg zu gehen. Nun kann man natürlich auch sagen, für die Hoffenheimer ist die Saison auch noch nicht beendet, weil Platz 6 ist noch nicht ganz weg und man darf nicht vergessen, je nach Konstellation könnte auch Platz 7 zu einem internationalen Wettbewerb reichen. Es ist also nicht so, dass die TSG Hoffenheim nonchalant in dieses Spiel gehen kann und auch bestimmt nicht will, weil eben noch diese Möglichkeiten bestehen. Für mich ist Hoffenheim von der Klasse her natürlich die bessere Mannschaft und eigentlich der Favorit in Mainz. Aber wer die Mainzer in den letzten Wochen, vor allem in den Heimspielen gesehen hat, der weiß, was da möglich ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch eine kleine Tendenz zu dem ersten FSV Mainz 05. Die kommen mit diesem Momentum, die kommen mit diesem Willen, dieser Gier und diesem verrückten Trainer, anders kann man es ja nicht sagen, und wollen unbedingt den Klassenerhalt schaffen. Und warum nicht mit einem Sieg gegen die TSG Hoffenheim? Und deswegen, ich traue es mich tatsächlich, wie gesagt, hört bitte nicht auf mich, ich wiederhole es gerne hier bei jedem Tipp. Ich würde hier mich tatsächlich trauen, wenn ich müsste, und würde sagen, der erste FSV Mainz 05 verliert nicht gegen die TSG Hoffenheim. Und wenn ich ganz, ganz klar mich hier festlegen müsste, dann würde ich am Ende sagen, ja, ich traue Mainz einen Sieg gegen Hoffenheim zu und sage also hier, ja, Mainz gewinnt dieses Spiel gegen Hoffenheim am Samstag ganz knapp. Ja, bleiben wir bei den abstiegsgefährdeten Vereinen. Ein sehr, 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 sehr wichtiges Heimspiel steht auf dem Programm für den VfL Bochum. Am 15.30 Uhr kommt wieder eine der Mannschaften der Stunden vorbei. Der erste FC Heidenheim, der Bayern-Bezwinger von letzter Woche, taucht Anne Kastrop auf im Ruhrstadion. Aber man muss da nicht lange diskutieren. Der VfL Bochum, und das sagen wir seit Wochen, muss dieses Spiel auch wieder unbedingt gewinnen. Jetzt nach dem Trainerwechsel von Letsch auf Borchardt muss man sehen, was das für eine Auswirkung hat, aber es führt kein Weg dran vorbei. Alles andere als ein Sieg gegen Heidenheim, glaube ich schon, dass das für die Bochumer eine mittlere bis große Katastrophe sein wird. Sie sind auch verunsichert. Ich weiß auch jetzt nicht, inwiefern dieser Trainereffekt ziehen wird. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht, ob die Trennung von Letsch jetzt unbedingt sein hätte müssen. Aber man kann auch den Verein verstehen, der in dieser Schlussphase nochmal einen Impuls setzen möchte und natürlich auch ein bisschen getrieben ist von der Angst vor dem Abstieg oder dem Relegationsplatz. Und da ist der erste FC Heidenheim ein sehr unbequemer Gegner, aber Anna Kastrop mit Sicherheit nicht unbesiegbar. Aber wer die Bochumer in den letzten Wochen gesehen hat, der hat schon berechtigte Zweifel. Und ich muss zugeben, ich habe diese Zweifel irgendwie auch. Und ich würde eher sagen, dass die Bochumer das Spiel leider nicht gewinnen. Ich würde auf ein Unentschieden gehen mit einer sogar ganz leichten Tendenz Richtung Heidenheim. Heidenheim, weil die mit dieser Energie aus dem Bayern-Spiel kommen. Auf der anderen Seite könnte man jetzt auch sagen, für Heidenheim geht es eigentlich um nichts mehr. Aber Frank Schmidt wird da schon die richtigen Worte finden und die Mannschaft daran erinnern, dass die Saison noch nicht vorbei ist. Und ich glaube nicht, dass das ein Spaziergang für den VfL Bochum wird. Ich sage also, die Bochumer bekommen maximal einen Punkt und der würde ja im Moment zumindest reichen, um sicher auf Platz 15 nach diesem Spieltag zu stehen. Dann kommen wir zum Topspiel am Samstagabend und das ist auch ein Topspiel, das kann man wirklich so sagen. VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt, auch ein richtiger Klassiker. Ohne jetzt in München und Dortmund dann zu nahe treten zu wollen, weil Klassiker passt ja eigentlich auch auf viele andere Spiele, unter anderem auch auf den VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Sehr viel Tradition, sehr viel Bundesliga steckt in diesen beiden Vereinen. Ja, und der VfB ist on fire. Nach diesem kleinen Schreck gegen den ersten FC Heidenheim gab es dann einen großartigen Sieg. Letzte Woche in einem umkämpften Spiel in Dortmund haben die Stuttgarter ein weiteres Ausrufezeichen gezeigt. In Dortmund gewinnt man auch nicht alle Tage und deswegen muss man sagen, der VfB Stuttgart weiterhin in sehr starker Form, weiterhin ganz klar Richtung Champions League unterwegs und vielleicht sogar noch mit dem Miniziel, eventuell die Bayern überholen zu wollen, und da müsste es gegen die Eintracht dann auch einen Sieg geben. Und ganz ehrlich, da fällt es mir bei diesem Spiel nicht sehr schwer. Die Eintracht ist sehr, sehr, sehr schwankend und in den letzten Wochen auch wirklich nicht konstant. Es ist nicht sehr überzeugend, was da in Frankfurt aktuell gespielt wird. Und wenn man auf der anderen Seite sieht, der VfB Stuttgart mit seinen Undavs, mit seinen Mios, mit seinen Girassis und wie sie alle heißen, sind für mich der ganz klare Favorit in diesem Topspiel am Samstagabend. Und da führt für mich kein Weg daran vorbei. Der VfB Stuttgart gewinnt dieses Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Dann kommen wir noch zum Sonntag und da werden wir uns zuerst mit der Partie Darmstadt 98 gegen den SC Freiburg beschäftigen. Nun ja, was die Linien betrifft, ich bleibe dabei. Für mich sind sie seit dem letzten Spieltag nach dieser 0:4 Klatsche im direkten Duell mit einem Konkurrenten Mainz definitiv, für mich sind sie abgestiegen. Das heißt, in meinen Augen geht es für die Darmstädter nur noch, sich einigermaßen gut aus der Bundesliga zu verabschieden. Auch der SC Freiburg schuldet seinen Fans allerdings schon noch ein bisschen was nach dieser Klatsche. Dieses 1:4 gegen RB Leipzig hat dann doch schon zu ein bisschen längeren Gesichtern geführt. Da hatte man sich, wenn auch vielleicht nicht unbedingt jetzt einen Sieg, aber zumindest ein besseres Auftreten erwartet. Und so haben die Freiburger in Darmstadt noch einiges gut zu machen. Und nicht zu vergessen, auch der SC Freiburg schielt immer noch auf Platz 6 oder zumindest auf diesen Platz 7, auf dem sie punktgleich mit Hoffenheim und Augsburg liegen, nur durch die Tordifferenz getrennt. Und da ist es natürlich extrem wichtig für den SC Freiburg, wenn sie da am Ball bleiben wollen. Und je nachdem, wie es in Stuttgart ausgeht, bei einer Frankfurter Niederlage, könnten sich da nochmal sogar ganz andere Türen öffnen, vielleicht sogar noch Richtung Europa League oder aber zumindest diesen Conference League Platz 7, der wohl dazu berechtigen könnte, auch ins Visier weiterhin zu nehmen. Und da führt kein Weg daran vorbei. Da müssen die Freiburger in Darmstadt gewinnen. Ich sage voraus, dass die Freiburger sich schwer tun werden, aber am Ende in Darmstadt die 3 Punkte mitnehmen werden. Und dann kommen wir dann zum letzten Spiel dieses Spieltags. Das hat es in sich, vielleicht nicht von der Paarung her, Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen. Aber dort könnte am Sonntagabend, am frühen Sonntagabend gegen 19.25 Uhr der deutsche Meister feststehen. Nämlich dann, wenn Bayer Leverkusen zu Hause gegen Werder Bremen gewinnen sollte, dann kann es natürlich auch sein, weil die Bayern so unberechenbar sind, dass Leverkusen vielleicht in dem Moment vielleicht sogar schon als deutscher Meister ins Stadion einläuft. Aber darauf wollen wir uns jetzt nicht verlassen. Man hofft sogar schon fast, dass es nicht so ist, weil man einfach Bayer Leverkusen es gönnt, sozusagen dann aus eigener Kraft durch den eigenen Sieg dann die Meisterschaft perfekt zu machen. Und ich sehe auch ehrlich gesagt nicht, wie Werder Bremen das verhindern möchte, vor allem weil die Bremer in einem Tief stecken. und zwar jetzt nicht mehr unbedingt um den Klassenerhalt zittern müssen, aber trotzdem sind die letzten Wochen nicht positiv gewesen. Es gibt Kritik wieder an Ole Werner, es ist unruhig in Bremen, mit der Situation ist man nicht ganz zufrieden und das könnte schon auch dazu führen, dass die Bremer jetzt keine Topleistung abrufen gegen Bayer Leverkusen oder vielleicht auch gar nicht abrufen können, weil wenn Leverkusen nur einigermaßen so spielt wie in den letzten Wochen, dann dürfte die Meisterschaft unter Dach und Fach gebracht werden. Und deswegen sage ich ganz klar, Bayer Leverkusen gewinnt gegen Werder Bremen und wird am Sonntag um 19.25 Uhr deutscher Meister sein. Wie gesagt, alle meine Angaben sind natürlich ohne Gewähr. Und deswegen nochmal, nehmt nicht meine Vorlagen, um irgendwie zu wetten oder in Tippspielen sich einen Vorteil zu erhoffen. Ihr werdet eventuell enttäuscht sein. Ja, das war also auch jetzt der Rückblick auf den oder Ausblick auf den Bundesligaspieltag am Wochenende. Und das soll es dann auch von mir gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei diesem ersten der Fußballkommentator-Podcast international. Wünsche euch jetzt schon ein schönes Wochenende und wir sehen uns im Blog oder ansonsten im Live-Ticker. Da werde ich auch noch mich melden, welche Spiele von mir live kommentiert werden über den WhatsApp-Kanal. Ansonsten hören wir uns dann wieder spätestens am Montag mit dem Rückblick auf den 29. Spieltag. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch wie gesagt ein schönes Wochenende und allzeit alles Gute, euer Fußballkommentator. Tschüss.